damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Schulpodcast. Mein Name ist Adrian.
Und mein Name ist Yannick.
Und heute soll es um ein Thema aus der Geschichte gehen. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit einem Politiker aus der Weimarer Republik, Gustav Stresemann. In einer Zeit, in der viele Krisen herrschen, ist es relevant, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und von ihr zu lernen. Und aus diesem Grund schauen wir uns heute Gustav Stresemann genauer an. Er war zur Zeit der Weimarer Republik, direkt nach dem Ersten Weltkrieg, Reichskanzler und Reichsaußenminister und war damit ein essentieller Akteur für den Frieden in Europa. Und wir wollen uns heute einmal genauer mit der Frage beschäftigen, was können wir von Gustav Stresemanns politischen Methoden lernen, was sich auch in die heutige Zeit übertragen lässt, womit wir auch heute für Frieden sorgen können oder Krisen verhindern können. Aber kommen wir erstmal zu ein paar grundlegenden Informationen. Yannick, magst du uns erzählen, wer war Gustav Stresemann eigentlich?
Gerne, Adrian. Gustav Stresemann war ein deutscher Staatsmann aus der Zeit der Weimarer Republik und prägte die 1920er Jahre als Reichskanzler und Reichsaußenminister. Geboren ist er am 10. Mai 1878 in Berlin als Sohn einer Gastwirtfamilie und lebt in kleinbürgerlichen Verhältnissen. Die Eltern ermöglichten ihm aber trotzdem das Abitur und Studium, das war damals nicht unbedingt üblich. Seinen beruflichen Aufstieg machte er als Interessenvertreter der Wirtschaft und zu dieser Zeit war auch der Beginn seiner politischen Karriere in der nationalliberalen Bewegung. Er war als Mitglied der nationalliberalen DVP erst gegen die Umgestaltung des Landes während der Revolution und lehnte die neue Verfassung ab. Er erkannte aber die Notwendigkeit eines stabilen inneren Friedens und wurde Vernunftrepublikaner. 1923 war er für 100 Tage Reichskanzler und danach bis zu seinem Tod 1929 Reichsaußenminister. In diesem Podcast legen wir den Fokus aber auf seine Zeit als Außenminister.
Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Du bist ja gerade auf zwei Begriffe eingegangen, da möchte ich nochmal gerne was zu sagen. Also du hattest ja erwähnt, dass er Mitglied in der DVP war. Und zwar war die DVP, einfach nochmal verständnistechnisch, für die, die das gerade vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben, eine sehr konservative Partei. Sie waren eigentlich für den Kaiser damals gewesen und gegen die Erneuerung zur Demokratie. Und dann hast du ja erwähnt, dass er trotzdem Vernunftrepublikaner wurde. Das bedeutet, er hat die Demokratie trotzdem am Ende akzeptiert und sie als das richtige Mittel gesehen, um Deutschland, sage ich mal, von den Niederlagen im Krieg wieder nach vorne zu bringen, um einfach die Republik als politisches Mittel zu nutzen und nicht einfach aus purer Überzeugung von den demokratischen Werten, sondern wirklich die Republik als die vernünftigste Lösung gesehen hat. Und jetzt, wo wir erstmal wissen, wer Gustav Stresemann eigentlich war, wollen wir jetzt erstmal ein bisschen darauf eingehen, was er eigentlich damals politisch zu meistern hatte. Er lebte in einer sehr krisenhaften Zeit ja damals und stand damit in seinem politischen Amt vor vielen Herausforderungen. Und jetzt gehen wir erstmal ein bisschen darauf ein, was diese waren. Zum einen waren ja die politischen Verhältnisse innerhalb Deutschlands sehr instabil, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Aber dennoch gab es halt auch zahlreiche weitere Probleme in der Außenpolitik. Yannick, magst du uns da mal ein bisschen was drüber erzählen?
Gerne. Damals gab es eine völlig andere außenpolitische Realität als heute. Der Prozess der europäischen Zusammenarbeit bei Wirtschaft und Sicherheit, wie beispielsweise heute in der EU, hatte noch gar nicht ernsthaft stattgefunden. Das Prinzip des Nationalismus war europaweit noch sehr verbreitet, also jeder Staat setzte vor allem seine Interessen nach Möglichkeit durch. Die Interessen anderer Staaten oder Zusammenarbeit für gemeinsame Ziele spielten kaum eine Rolle.
Wie gerade schon erwähnt, stand Stresemann aber auch ja innenpolitisch unter permanentem Druck, sich rechtfertigen zu müssen. Denn er wurde insbesondere von den rechten und vor allem rechtsextremistischen Gruppen als sogenannte Erfüllungshilfe der Siegermächte des Krieges angesehen. Sprich, dass er diesen Ländern hilft, ihre Politik zu erfüllen. Da er aktiv halt die Verständigung mit ihnen suchte und nicht nur auf die Interessen des eigenen Landes beharrte. Grundsätzliche Leitfragen für sein politisches Handeln sind dabei vor allem, wie zwei Länder einen Konflikt miteinander lösen können und dabei das Beste für ihr Land erreichen können, aber trotzdem ihre Beziehung verbessern können und keine Rivalitäten wieder aufleben lassen können oder neu erschaffen und wie dabei der Umgang miteinander ist. Aber das war natürlich für Deutschland essentiell wichtig, da sie nach dem Krieg immer noch nicht als Teil der internationalen Gemeinschaft anerkannt waren. Und aus diesem Grund waren sie natürlich auf bessere Kommunikation mit den Siegermächten angewiesen.
Zudem gab es Streit um die Reparationszahlungen, die Deutschland zu leisten hatte. Stresemann empfand diese als zu hoch und wollte den weiteren Umgang mit diesen Zahlungen auf diplomatischen Wege regeln. Deutschland hatte ein Problem mit seiner schwachen Wirtschaft und der hohen Inflation. Die Reparationszahlungen waren für Deutschland nicht zu bewältigen und daher gab es eine Notwendigkeit neuer Regelungen. Es gab eine fehlende Einigkeit über die Grenzverläufe, denn Stresemann favorisierte eigentlich eine Erweiterung des Reiches nach Osten. Die Siegermächte wollten eine weitere Eskalation durch Expansion des Deutschen Reiches aber verhindern.
Ja, wo man das jetzt mal gehört hat, das muss man sich eigentlich mal vorstellen, was damals einfach hier in Deutschland abging. Das waren schon echt krasse Probleme, die damals die Politiker mit zu kämpfen hatten. Und da muss man echt mal schauen, wie die damit umgegangen sind, weil irgendwie hat es ja am Ende doch funktioniert, dass die Wirtschaft vor allem in Deutschland ja dann deutlich gewachsen ist und es langsam alles wieder bergauf ging in dem neu geschaffenen Staat. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie hat Gustav Stresemann denn auf diese Krise und Herausforderungen reagiert. Er hat dann nämlich viele Verträge und Pakte abgeschlossen, die dem Deutschen Reich, sag ich mal, wieder nach vorne geholfen haben, weiter nach oben zu kommen und einfach sich wieder aufzubauen.
Ein wichtiger Teil dieser Verträge sind die Verträge von Locarno. Denn am 5. Oktober 1925 beginnt in der kleinen Stadt Locarno in der Schweiz eine Konferenz über Sicherheitsfragen in Europa. Neben Reichskanzler Hans Luther und Außenminister Gustav Stresemann für Deutschland waren an der Konferenz Führungsmitglieder der Länder Italien, Frankreich, Polen, Großbritannien, Belgien und ja Tschechisch-Slowakei dabei. Am 16. Oktober kam es zu den ersten Vertragsschlüssen. Inhalt war der Verzicht auf gewaltsame Verschiebungen der Grenzen zwischen Belgien, Frankreich und Deutschland, sodass diese wie im Versailler Vertrag festgelegt bleiben. Damit einher ging die Entmilitarisierung des Rheinlands, das von Italien und Großbritannien überwacht werden sollte. Hinzu kamen zwei Verträge von Deutschland mit Polen und der Tschechisch-Slowakei und mit Frankreich und Belgien, dass künftige Streitigkeiten internationalen Kommissionen geklärt werden sollen. Eine Festlegung der deutschen Ostgrenze gab es nicht, da sich die Weimarer Republik die Revision dieser offen halten wollte. Die Verträge von Locarno, mit denen das französische Sicherheitsbedürfnis gegenüber Deutschland weitgehend zufriedengestellt wurde, galten als entscheidender Schritt zur Friedenssicherung in Europa. Stresemann arbeitete damit entgegen der Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland, da er den Frieden als notwendig für sein oberstes wirtschaftliches Ziel ansah, Deutschland wieder zu einer internationalen Großmacht zu machen. Locarno beendete die politische Isolation Deutschlands in Europa. Darüber hinaus kam es zu einer Verabredung über die Aufnahme der Weimarer Republik in den Völkerbund, der am 10. September 1926 erfolgte.
Ein weiterer wichtiger Punkt in Gustav Stresemanns politischem Schaffen war der Dorfplan. Und da ging es insbesondere um die Reparationszahlung und das war 1924 ist er in Kraft getreten. Aufgrund der Zahlungsrückstände Deutschlands in Sachen Reparationszahlung wurde ja das Ruhrgebiet 1923 von den Siegermächten besetzt. Und im November 1923 hat dann Gustav Stresemann eine Währungsreform als Reichskanzler mit angeschoben. Und dies war eine entscheidende Voraussetzung für die Revision der Reparationszahlung, die man in Weimar erreichen wollte. 1924 arbeitete und veröffentlichte ein internationaler Sachverständigungsausschuss unter der Leitung von Charles Dawes am 9. April 1924 den Dawes-Plan. Dieser sah vor, die von Weimar zu leistenden Reparationszahlungen an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Republik zu bemessen. Eine zeitliche Begrenzung und Gesamthöhe der Zahlung sah der Plan aber nicht vor. Zunächst sollte die jährliche Belastung bei 1 Milliarde Reichsmark liegen und nach 5 Jahren auf 2,5 Milliarden Reichsmark angehoben werden. Als Absicherung der neu festgelegten Reparationszahlung wurde die Reichsbahn und die Reichsbank unter internationale Kontrolle gestellt. Auf der Londoner Konferenz am 16.07. bis zum 16.08.1924 wurde dann der Dawes-Plan besprochen und im Endeffekt angenommen. Im Reichstag sorgte der Dawes-Plan allerdings vor allem für Aufruhr bei den Rechten, konnte jedoch bei der Abstimmung am 29. August 1924 dennoch die Mehrheit erreichen, da vor allem auch die Abgeordneten der nationalistischen Partei DNVP für sie gestimmt haben. Gustav Stresemann, der nun als Außenminister tätig war, ermöglichte mit Druck der USA die Durchsetzung des Dawes-Plans und sah in ihm eine Chance für die deutsche Wirtschaft, sich zu erholen und die Reparationszahlung zu leisten, die die Siegermächte ja wiederum brauchten, um ihre Kriegskredite bei den USA zu finanzieren. Und daher kam es auch dazu, dass die USA ihn unter Druck setzte, da die ja auf ihr Geld angewiesen waren, was die anderen Staaten ihnen schuldeten.
Dann machen wir weiter mit einem weiteren wichtigen Teil der Friedenssicherung in Europa, dem Eintritt in den Völkerbund 1926, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Der Völkerbund basiert nämlich auf Woodrow Wilsons Idee für eine Friedensorganisation und wurde am 10. Januar 1920 mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrags beschlossen. Der Hauptsitz war in Genf. Deutschland war der Eintritt als Kriegsverlierer zuerst untersagt Und zunächst hatte der Völkerbund 45 Mitglieder. Die USA war erst nicht dabei. die USA meine ich. Mit Gustav Stresemanns Verständigungspolitik wurde Deutschland 1926 in den Völkerbund aufgenommen und wurde direkt ein ständiges Mitglied im Völkerbundrat. Für die Weimarer Republik bietet der Völkerbund die Möglichkeit, frühere Territorien wie das Saargebiet und Oberschlesien und ehemalige Kolonien wieder teilweise mitzugestalten. So, da sind wir fast am Ende angekommen mit den Plänen. Aber da kommen jetzt noch zwei Pläne. Und zwar, ich stelle euch jetzt nochmal den Kellogg-Pakt vor. Dieser wurde am 27. August 1928 in Paris von 15 Staaten unterzeichnet, darunter auch Weimar. Es ging um Bestrebungen, Krieg nicht mehr als legitimes politisches Mittel zu nutzen. Die Erhaltung des Friedens und die darauf gerichteten Bestrebungen entspringen nicht Weichheit oder Schwäche, sondern die realpolitischen Erkenntnis der eigenen nationalen Interessen. Das sagte der deutsche Außenminister Gustav Stresemann in einer Rede in Heidelberg im Mai 1928 und brachte damit einen allgemeinen politischen Gesinnungswandel dieser Zeit auf den Punkt. Ursprünglich wollte Frankreich den Pakt nur mit den USA schließen, um auch seine politische Stellung in Europa zu sichern, meinte ich. Der amerikanische Außenminister Frank Billings Kellogg lehnte die Idee ab und schlug vor, alle Großmächte wie Großbritannien, Japan und Weimar in einen solchen Vertrag einzubinden. Der deutsche Außenminister sah in dem Pakt eine weitere Chance für das Deutsche Reich, handlungsfähiger zu werden und sich positiv nach außen zu präsentieren. Mit dem Beitritt suggeriert man erneut den Willen der Friedenserhaltung. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, auf zwischenstaatliche Angriffskriege zu verzichten. In Artikel 1 des Dokumentes heißt es, die hohen vertragsschließenden Parteien erklären feierlich im Namen ihrer Völker, dass sie den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle verurteilen und auf ihn als Werkzeug nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen verzichten.
Ja, und jetzt sind wir mit der Theorie auch gleich erstmal durch. Einen letzten Plan habe ich noch für euch und das ist der Young-Plan von 1929. Der Dawes-Plan, die Verträge von Locarno, der Eintritt der Weimarer Republik in den Völkerbund und auch der Kellogg-Pakt halfen dem Deutschen Reich natürlich, seine außenpolitischen Beziehungen vor allem zu Frankreich zu verbessern. Und das war ja schon ein großer Schritt, da Deutschland ja eine wirklich langreichende Erbfeindschaft zu Frankreich hatte. Ende 1928 zeichnete sich jedoch ab, dass die im nächsten Jahr kommende Umstellung der Reparationszahlung auf 2,5 Milliarden Reichsmark die Zahlungsfähigkeit der Weimarer Republik überstrapazieren werde. Die neue Regierung, die eine große Koalition war und von Reichskanzler Hermann Müller der SPD geführt wurde, wollte nun eine endgültige und mögliche Lösung der Reparationszahlungen. Der Wirtschaftsexperte Owen Young legte nun nach langen Verhandlungen einen Plan vor, der eine Änderung am zuvor genannten Dawes-Plan vorsah. Und dieser beinhaltete, dass die Reparationsleistungen auf 112 Milliarden Reichsmark begrenzt werden, die zahlbar innerhalb von 59 Jahren sind. Das heißt, es gab bis 1988 die Möglichkeit, diese Leistungen abzubezahlen. Außerdem sollten die Jahresraten herabgesetzt werden. Sie sollten in den ersten 37 Jahren allmählich von 1,7 auf 2,1 Milliarden Reichsmark ansteigen und danach den jährlichen Kriegsschuldenrückzahlungen der Alliierten an die USA angepasst werden. Die Abwicklung der Zahlungen wurde da aber an souveräne deutsche Verantwortung übergeben und über eine Bank für internationalen Zahlungsausgleich, so hieß die und die war in Basel stationiert, durchgeführt werden. Die zuvor bestehende Alliierte Reparationskommission und der Reparationsagent stellten damit ihre Tätigkeit ein, da nun die volle Verantwortung dafür in Deutschland lag. Außerdem war auch noch ein letzter Inhalt dafür, der natürlich sehr wichtig war, dass die Besetzung des Rheinlands vorzeitig aufgehoben werden sollte. Und zwar sollten die Alliierten ihre Truppen am 30. Juni 1930 abziehen und damit 5 Jahre eher als zuvor angesetzt. Dies war ein großer außenpolitischer Triumph für Gustav Stresemann, den er leider nicht mehr erlebte, da er zuvor leider verstarb. Und jetzt wollen wir auf unsere Eingangsfrage zurückkommen. Inwieweit können wir etwas von Gustav Stresemanns politischem Stil für die heutige Zeit lernen? Ich möchte nochmal extra betonen, dass was wir jetzt sagen, das ist unsere eigene Meinung und unsere Deutung der Geschichte und da sollte sich jeder sein eigenes Bild natürlich von machen und was wir sagen, ist nicht allgemeingültig. Wir haben extra nochmal die ganze Abläufe der Vergangenheit erzählt, damit sich jeder, wie gesagt, sein Bild davon machen kann. Und jetzt erzählen wir mal, was wir davon meinen.
Also ich finde, man kann sehr viel von Stresemann lernen. Denn seine Bereitschaft zur Kommunikation, vor allen Dingen mit, ich sag mal, ehemaligen Feinden, also den Alliierten, ist bemerkenswert. Vor allen Dingen halt auch sein Aufbruch von seinen alten Standpunkten. Man muss bedenken, er war früher sehr konservativ und kaisertreu. und hat die Demokratie als Weg gesehen, um Deutschland wieder aufzubauen und hat alles getan, um den Frieden zu sichern. Das finde ich echt bemerkenswert.
Ja, also das sehe ich eigentlich auch echt genauso wie du, ne? Da ist Stresemann wirklich ein Vorreiter in seiner Zeit, weil das waren ja wirklich komplett neue Züge, die er da angenommen hat. Damals war es ja echt noch üblich, sage ich mal, wenn man da gerade mal ein bisschen Stress mit einem Land hatte, dass man dann da direkt mit den Truppen einmarschiert ist und die alle niedergeschossen hat. Und da war Stresemann ja ganz anderer Meinung, ne? Der hat da wirklich versucht, über Diplomatie und Kommunikation die Konflikte zu lösen und den Frieden zu schaffen. Und davon kann man heute was lernen. Seine Kompromissbereitschaft, die ist da wirklich essentiell, weil das sieht man ja heute auch in den Konflikten. Da kommt keiner auf den anderen zu und jeder beruht einfach auf seinen Standpunkten. Und da muss man wirklich rangehen und sagen, guck mal, damals, da war ein Mann wie Gustav Stresemann, der hat das anders gemacht und es hat funktioniert.
Ja genau, wenn man das auch nochmal mit der deutsch-französischen Erbfeindschaft vergleicht, da galt es ja auch als unaufbrechbar und die Fronten, die waren komplett festgefahren. Aber Gustav Stresemann hat wirklich den Kompromiss gesucht und es hat funktioniert.
Und da muss man auch einfach nochmal sagen, es gab in der Weimarer Republik Leute wie Gustav Stresemann. Heutzutage im allgemeinen Erinnern ist es ja oft so, dass die Weimarer Republik als eher negativ angesehen wird. Es war das politische System, was dazu geführt hat, dass die Nazis an die Macht gekommen sind. Aber man muss auch einfach herausstellen, dass die Weimarer Republik nicht an sich gescheitert ist. Im Ende ist sie zwar zusammengebrochen, aber zur Zeit gab es auch wirklich positive Aspekte, wie zum Beispiel Gustav Stresemann. Er war da wirklich ein Vorreiter seiner Zeit für Frieden und hat eigentlich dazu geführt, dass Deutschland international auch wieder die Anerkennung bekommen hat.
Ja, und das war's mit dieser heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuhören und ihr konntet einiges mitnehmen über Stresemann.
Schaut auch gerne bei den anderen Folgen vorbei. Wir werden auch in Zukunft neue Folgen über jegliche Themengebiete und Fächer bringen. Da kann jeder wirklich was Passendes finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Ciao, ciao.